Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany, PING. Und wir haben ja hier unsere Kernthemen des Rechtsstaats, des Datenschutzes, der Informationsfreiheit, aber immer mal wieder auch Themen, die auch Rechtsstaatsthemen sind, aber vielleicht jetzt nicht so im Mittelpunkt einer Zeitschrift stehen, die den Titel Privacy im Namen hat. Auch heute machen wir mal wieder so einen Ausflug und ich begrüße ganz herzlich Professor Greger in Erlangen. Sitzen Sie oder wo erwische ich Sie gerade?
Also wenn Sie es genau wissen wollen, sitze ich in einem häuslichen Arbeitszimmer in der schönen fränkischen Schweiz, wo ich wohne. Aber das ist nicht weit von Erlangen, dem Universitätsort, wo ich zuletzt tätig war.
Ja, Sie haben ja eine etwas ungewöhnliche Laufbahn. Sie haben in der Justiz angefangen, Landgericht München I, sind dann von dort direkt zum Bundesgerichtshof gegangen. Nicht? Nee, das habe ich dann, und da habe ich eine Lücke dann.
Ja, das liegt daran, dass Sie als Nicht-Bayer wahrscheinlich die Gepflogenheiten der bayerischen Justiz nicht kennen. Die schauen nämlich so aus, dass man viel wechseln muss. Man muss mal zur Staatsanwaltschaft, man wird mal auf ein Referat im Justizministerium berufen, dann kriegt man mal eine kleine Strafkammer, dann eine Handelskammer. So ist die Laufbahn eines bayerischen Justizjuristen, die ich durchgemacht habe, bis dann der Ruf nach Karlsruhe kam.
Dort waren Sie in den 90er Jahren einige Jahre lang Mitglied des zweiten Zivilsenats. Und dann aber haben Sie den Beruf vollständig gewechselt, wenn ich das richtig verstehe, und sind an die Universität gewechselt. Oder ist das auch schon wieder eine bayerische Besonderheit, die ich nicht
kenne? Nein. Das hat jetzt mit Bayern nichts zu tun, das ist eine ganz individuelle Entscheidung gewesen und ich habe auch nicht den Beruf gewechselt, das würde ich nicht sagen, sondern mehr die Tätigkeit als Jurist. Bin also aus der wunderschönen unabhängigen Richterstellung in die noch schönere Stellung eines freien Universitätsprofessors übergetreten. Das ist nicht nur unbayerisch, sondern absolut unüblich. Das gab es überhaupt erst zweimal, dass ein Richter vom BGH an eine Universität gegangen ist. Über die Gründe brauchen wir jetzt nicht zu sprechen, aber mich hat es einfach gereizt. Ich war damals knapp so kurz vor dem 50. Geburtstag, war auch in meiner ganzen Justizzeit immer mit einem halben Fuß sozusagen in der Wissenschaft, habe also an der Uni gelehrt, habe Kommentare bearbeitet. Und als dann diese Perspektive kam, dass man jetzt das zum Hauptberuf macht, hat mich das so gereizt, dass ich nur eine Nacht drüber geschlafen habe und dann mich beworben habe auf diese Professur und dann auch den Ruf Gott sei Dank erhalten habe.
Und dort haben Sie dann an der Universität Erlangen, haben Sie auch mitgewirkt und ich glaube auch mitgegründet, Institut für Anwaltsrecht, nicht?
Ganz richtig, ja.
Das ist die weiteste Zeit zurück, dass ich mich an Ihren Namen erinnern kann.
Ah, schön. Nein, also mir war damals schon klar, wenn ich diese Chance bekomme, jetzt aus der Praxis in die Wissenschaft überzugehen, dann soll das auch einen entsprechenden Nutzen haben. Das heißt, dann will ich die Erfahrungen, die Kontakte und das alles dann auch verwerten und habe deswegen auch an der Uni dann den Kontakt zur Praxis gehalten, sowohl auf der Justizebene als auch zur Anwaltschaft. Und dadurch kam es zu dieser Gründung des Instituts für Anwaltsrecht und Anwaltspraxis.
Manche könnten Sie auch kennen aus dem Zöller Greger. Da sind Sie auch seit vielen, vielen Auflagen Kommentator der ZPO. Und vielleicht gibt es demnächst ein neues Kapitel, das Sie kommentieren können. Das ist nämlich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Digitalisierung der Justiz ist ja seit vielen Jahren ein großes Thema. Und auch, da kommen wir dann noch etwas ausführlicher dazu, Beschleunigung der Verfahren und insgesamt ZPO-Reform. Jetzt befindet sich im Gesetzgebungsverfahren eine ZPO-Ergänzung, Gesetz zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit. Dort soll die Möglichkeit geschaffen werden, von denen die Bundesländer Gebrauch machen können, aber nicht müssen, an einzelnen Amtsgerichten ein vereinfachtes Online-Verfahren zu erproben. Erstmal so ganz allgemein die Frage, was halten Sie so von der Grundidee dort?
Also das ist auf jeden Fall ein begrüßenswerter Versuch, den Anschluss an die digitale Zeit zu gewinnen. In der Justiz hat es ja etwas gedauert, bis man auf diesen Zug aufgesprungen ist, aber jetzt ist er in Fahrt gekommen. Dieser Gesetzentwurf trägt dazu bei, dass das jetzt dann auch mal praktisch umgesetzt wird, wenngleich nur, Sie sagten es, als Erprobungsgesetz. Also das ist noch nicht jetzt ab nächstes Jahr dann auch in Kraft, sondern es muss dann erst von mutigen Landesjustizverwaltungen auch umgesetzt werden. Aber immerhin, das ist ein erster Anstoß und ich glaube nicht, dass dadurch jetzt eine große Lawine in Gang kommt. Es ist ja ein freiwilliges Verfahren, ne? Also der Kläger kann wählen, ob er von diesem vereinfachten und digital geführten Verfahren Gebrauch machen will oder herkömmlich prozessieren will. Ich bin also nicht sicher, dass das schon sehr breit dann zur Anwendung kommt, aber ich glaube, es ist ein gutes Experimentierfeld. Es soll ja generell verstärkt in der Justiz digital verhandelt werden. Und es ist nicht schlecht, wenn man das auf dem kleineren Feld amtsgerichtlicher Verfahren zunächst mal ausprobiert, Erkenntnisse gewinnt, die dann in eine Volldigitalisierung übergehen können.
Nur so ein paar Punkte vielleicht mal vorgestellt für die Hörerinnen und Hörer auch, die das nicht kennen. Zunächst mal ist ein wenig überraschendes Element, dass man die Klage digital einreicht. Das ist ja eigentlich bei den Anwälten schon jetzt so. Das ist jetzt nicht gerade revolutionär. Und dann kommt ein Abschnitt über die digitale Strukturierung, wo Gerichten die Möglichkeit etwa gegeben wird, anzuordnen, dass in strukturierter Form, nämlich durch Gegenüberstellung der eigenen Argumente mit den Argumenten der anderen Seite, dann auch der Prozessstoff aufbereitet wird. Da fließen ein Themen, die wir schon seit langem unter dem Stichwort strukturierter Parteivortrag haben. Was ist so Ihre Meinung zu dem Thema Strukturierung des Parteivortrags? Das ist ja bei uns in der Anwaltschaft, stößt das ja zum Teil auf erhebliche Vorbehalte.
Darf ich trotzdem noch ein Wort zur Einleitung des Verfahrens sagen? Sie sagen zwar zu Recht, die Anwälte können jetzt und müssen sogar jetzt schon elektronisch einreichen. Die Besonderheit hier ist aber die, dass gerade für Naturalparteien, also nicht anwaltlich vertretene Bürger, auch diese Möglichkeit geschaffen wird. Da wird eine Kommunikationsplattform eingerichtet, auf die sich der Bürger dann direkt einwählen kann und dort seine Klage einreichen kann. Zu Ihrer Frage Strukturierung des Vorbringens. Ja, also das ist gerade für mich als ehemaligen Richter auch ein großes Anliegen, dass in dieser Richtung etwas geschieht, dass man auf längere Sicht Abschied nimmt von dem Hin- und Herschreiben von Schriftsätzen, sondern Möglichkeiten schafft, den Parteivortrag strukturiert zusammenzuführen. Und das geht heutzutage eben mit den Mitteln der Elektronik, muss erprobt werden, ob das funktioniert, ob die Anwälte da mitmachen, ob das wirklich Sinn ergibt. Und deswegen finde ich es so gut, dass auf diesem kleinen Experimentierfeld das mal ausprobiert wird. Aber von der Tendenz her stehe ich da voll dahinter und hoffe, dass hier also positive Erfahrungen mit diesen Strukturierungsmodellen gemacht werden können.
Kann das auch dann funktionieren, wenn es nur Naturalparteien sind, also keine Anwälte? Das habe ich mich gefragt.
Das wird zu erproben sein, ja. Ob das tatsächlich funktioniert, kann man im Moment noch nicht sagen. Aber nochmal, ich finde es toll, das überhaupt mal jetzt anzustoßen. Es kann ja nichts passieren. Also wenn das nicht optimal wahrgenommen wird, muss der Richter ja trotzdem schauen, dass er hier einen fairen Prozess führt. Es ist nicht so, dass da ein Roboter dann etwa mit den Parteien oder eine KI mit den Parteien den Fall löst, sondern es ist ein Experiment, eine Erprobung und das sollte man auch wirklich jetzt so mal begrüßen und laufen lassen.
Als Anwalt habe ich immer dann einen Einwand, wenn es um den digitalen, nicht um den strukturierten Parteivortrag geht, dass es dann ganz wünschenswert wäre, auch Vorschriften zur strukturierten Verhandlungsführung zu haben. Denn das Fehlen der Struktur ist ja nicht nur ein Thema bei Anwaltsschriftsätzen, das kennt jeder Anwalt selber, nicht aus dem eigenen natürlich nie, aber aus dem, was man dann so zu beantworten hat, das macht ja auch nicht so gute Laune, wenn das so meandert und man nicht so richtig mehr den Gedankengang folgen kann. Aber man kennt halt als Anwalt auch die sozusagen nicht optimal strukturierte Verhandlungsführung durch die Gerichte. Was könnte man da eigentlich tun?
Also da sprechen Sie ein Lieblingsthema von mir an, eins, das mir ganz besonders wichtig ist, gerade auch wieder vor dem Hintergrund meiner Justizerfahrungen, wo ich weiß, was passiert, wenn ein Prozess nicht richtig strukturiert geführt wird. Über die Verfahrensdauer und dergleichen können wir vielleicht nachher noch sprechen. Ja, was kann da geschehen? Also zunächst mal zu diesem Punkt wird dieses Online-Klageverfahren, über das wir bisher sprachen, keinen Beitrag leisten. Im Gegenteil, da wird das Verfahren völlig freigestellt. Sogar welche Beweise erhoben werden, ob mündlich verhandelt wird oder nicht, das ist ganz freigestellt und deswegen in diesem Punkt kein Vorbild. Aber es ist ja gerade der Bericht der ZPO-Reformkommission veröffentlicht worden. Das heißt, gerade ist auch schon wieder dreiviertel Jahr her. Und in dem wird jetzt ein ganz großer Wert darauf gelegt, diese Strukturierung des Verfahrens tatsächlich in den Vordergrund zu rücken. Das finde ich großartig, was da erarbeitet worden ist und zur Diskussion gestellt wird. Ich soll es wahrscheinlich jetzt nicht im Einzelnen darlegen, aber nur mal ganz kurz, worin die entscheidende Besonderheit liegt, nämlich, dass der Richter verpflichtet wird, innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der Klageerwiderung eine Verfahrensverfügung zu treffen. Das heißt, er muss dann entweder einen Organisationstermin, eine Case-Management-Konferenz einführen oder er muss zumindest verfahrensleitende Hinweise geben, wie das Verfahren ablaufen soll. Oder dritte Möglichkeit, er muss einen sogenannten Schnelltermin ansetzen, das heißt eine echte mündliche Verhandlung, die kurzfristig stattfindet, wenn er der Meinung ist, dass auf diesem Wege der Prozess am besten erledigt werden kann. Und damit haben wir genau das, Herr Herdig, was Ihnen vorschwebt, nämlich strukturiert ins Verfahren zu gehen, es nicht dem richterlichen Ermessen zu überlassen, wann er terminiert und wie lange er die Sache liegen lässt, wie viele Schriftsätze er hin und her gehen lässt, sondern er muss dann innerhalb von 6 Wochen einen Pflock einschlagen, sozusagen, an dem der ganze weitere Verfahrensablauf dann festgemacht wird.
Jetzt muss ich dann kurz mal nachfragen, wie schätzen Sie die Beliebtheit solcher Vorschläge bei der Richterschaft ein?
Ja, das wird Schwierigkeiten geben. Das drücken wir es mal so aus. Schwierigkeiten deswegen, und da spricht auch wieder der ehemalige Richter, weil es natürlich ein unschätzbarer Vorteil des Richterberufs ist, diese Unabhängigkeit jetzt nicht nur in persönlicher Hinsicht, sondern auch bei der Art und Weise der Pflichterfüllung zu praktizieren. Ich sage aber auch durchaus kritisch gegenüber manchen Strömungen in der Richterschaft, dass das missverstanden wird, dass man also diese Freiheit, diese Unabhängigkeit auch in einer Art und Weise praktiziert, die nicht sachgerecht ist und die nicht sein dürfte. Deswegen wird es bei manchen Richtern Widerstände geben, Widerwillen. Andere werden sagen, das mache ich ja eh schon. Und noch andere werden sagen, prima, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Dann kriege ich halt endlich mal diese dicken Akten weg. Gut, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Die E-Akten werden schlanker werden. Also es wird unterschiedlich aufgenommen werden, aber nicht so, und da stimme ich Ihnen also auch völlig zu, dass das mit Begeisterung bei der gesamten Richterschaft aufgenommen werden wird.
Sie haben es schon angesprochen, nochmal kurz zurück zu diesem Vorschlag oder dem Gesetzesentwurf ist es ja, der dort Möglichkeiten der Verfahrensvereinfachung liefern soll. Und dann hatten Sie schon gesagt, die Verfahrensvereinfachung setzt sich dann auch fort, dass Termine zur mündlichen Verhandlung nur noch optional sind und auch eine erleichterte Beweisaufnahme dann dort ermöglicht ist. Was würden Sie sich noch an Verbesserungen wünschen gegenüber dem Vorschlag?
Also gegenüber diesem Vorschlag und bezogen auf dieses Verfahren jetzt, ne, kann ich mir eigentlich keine weiteren Erleichterungen oder Verbesserungen vorstellen. Bei der Übertragung dann auf den regulären Zivilprozess, da wird man natürlich noch über weitere Dinge nachdenken müssen und sollen. Man wird überlegen, wie diese Organisationskonferenz tatsächlich auszugestalten sein wird. Man wird darüber nachdenken, ob die Videotechnik noch stärker und noch besser als bisher zum Einsatz gebracht werden kann. Also da wird man im Detail noch viele Verbesserungen finden können. Auch dazu enthält dieser Kommissionsbericht, der wirklich ein Wunderwerk ist. Ich muss da große Anerkennung den Kolleginnen und Kollegen zollen, die innerhalb eines halben Jahres ja wirklich fundamental neue Ideen und Konzepte für den Zivilprozess entwickelt haben. Das ist eine Fundgrube zur Lektüre dringend empfohlen und ich hoffe, dass möglichst viel davon umgesetzt wird. Darf ich vielleicht auch erwähnen, dass sich nach meiner Wahrnehmung die Bereitschaft im Bundesjustizministerium sehr groß ist, tatsächlich so grundlegend an eine Reform des Zivilprozesses heranzugehen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir bald, nicht schon nächstes Jahr, aber bald einen echt modernen Zivilprozess bekommen werden, der die Mängel des heutigen Verfahrens abstellt.
Ich greife mal kurz auf Videotechnik. Wir haben ja seit ein paar Jahren die Online-Verhandlungen als Option. Was beobachten Sie dort so an wesentlichen Verbesserungsbedarf? Wo müsste da nachgeschraubt werden in erster Linie?
Also in erster Linie ist das keine juristische Frage, sondern eine technische Frage. Wir brauchen auf jeden Fall eine bessere und flächendeckende Ausstattung der Gerichte mit einer zeitgemäßen, also wirklich einwandfreien Übertragungstechnik, verbunden auch, ja, Sie lachen, haben wahrscheinlich schon Ihre Erfahrungen gemacht mit manchen Erscheinungsformen der Videotechnik bei der Justiz. Also das muss sofort anders werden. Es müssen auch die Richter entsprechend geschult werden. Es muss ein technischer Service da sein, der für die reibungslose Abwicklung gerade steht. Und wenn das alles mal da ist, dann bin ich dafür, dass in wesentlich größerem Maße als bisher auch davon Gebrauch gemacht wird. Sie haben wahrscheinlich das ja auch verfolgt, das Gesetzgebungsverfahren zur Videonovelle, wo es lang hin und her ging, wie man das Ermessen der Richter nun hier in den Griff bekommt. Also da muss noch dran gearbeitet werden, damit die Videotechnik in den Fällen, wo sie Sinn macht, auch wirklich zum Einsatz kommt.
In welchen Fällen macht sie aus Ihrer Sicht Sinn und in welchen Fällen macht sie keinen Sinn?
Ja, das lässt sich zwar allgemein beantworten, aber damit eben auch sehr, sehr, sehr undeutlich. Es sind die Fälle, in denen das Gericht der Meinung ist, der Überzeugung ist, dass hier eine persönliche Anwesenheit nicht erforderlich ist, sei es zur Sachaufklärung, sei es zu Vergleichsverhandlungen. Das kann man also nicht, das sind allgemeine Kriterien, die aber wirklich so einzelfallabhängig sind, dass man das nicht generell sagen kann. Ich habe nur im Moment den Eindruck, dass manche Richter hier viel zu zurückhaltend sind. So nach dem Motto, das haben wir ja noch nie gemacht oder wir kennen uns damit nicht aus. Das klingt oft an und das darf auf Dauer natürlich nicht sein.
Sie sprachen ja schon an, dass es Vorschläge, ja nochmal wieder Struktur, dass es Vorschläge jetzt auch der Reformkommission gibt, doch dafür zu sorgen, dass es nicht passiert, was ich morgen wieder habe. Das ist zwar Verwaltungsgericht, aber für Zivilgerichten gibt es das leider auch. Da gehe ich morgen zu einem Gerichtstermin. Da habe ich Ende 2021 die Klage eingereicht, also vor fast 4 Jahren. Und seitdem, also außer Verfügungen, dass man jetzt doch mal den letzten Schriftsatz beantworten soll, eigentlich vom Gericht nichts gehört, inhaltlich. Da ist es ja sicherlich eine gute Idee, zumal wenn man schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass man nach 2 Jahren hingeht und das Gericht einem den Eindruck vermittelt, dass es jetzt das erste Mal die Akte geöffnet hat zur Vorbereitung des Termins. Da wäre es ja eine gute Idee, sicherlich auch mal dafür zu sorgen, dass es einen frühzeitigen Organisationstermin gibt, wo sich ja dann auch eigentlich die Logik fast gebietet, dass das online finden kann. Müsste man vielleicht ein bisschen auch mal die Art der Termine ein bisschen sortieren, um zu sagen, das sind Sachen, die können in der Regel online gemacht werden und ich sage mal nur Beweisaufnahme, das sind vielleicht auch Sachen, die wohl online die Ausnahme eher darstellt, das nicht, also weil bisher haben wir es ja, jedenfalls in der Praxis ist es ja so, dass Termin eigentlich Termin ist und dass man die so ein bisschen, dass man so ein bisschen unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Terminen. Also ein Management-Termin kann ja auch, der kann ja auch 10 Minuten dauern.
Ja. Genau. Also genau darauf läuft ja diese, laufen diese Vorschläge der Reformkommission hinaus. Dieser Organisationstermin, der also spätestens 6 Wochen nach Klageerwiderung stattfinden soll, der ist kein Termin im herkömmlichen Sinn, sondern das ist eine Videokonferenz, die der Richter vom Schreibtisch aus mit den Anwälten durchführt. Eventuell auch per Telefonkonferenz. Ne? Also es ist jedenfalls kein formeller Verhandlungstermin. Der schnelle Termin, den ich gerade schon erwähnt habe, als Alternative zum Organisationstermin, der ist gedacht so als eine erste persönliche Zusammenkunft der Beteiligten, nicht mit dem Ziel, den Rechtsstreit jetzt in der Sache durchzuverhandeln, sondern Unklarheiten zu beseitigen, tiefer in den Fall einzusteigen, sich Gedanken gemeinsam zu machen über die Fortführung. So ein bisschen das, was man sich früher mit dem frühen ersten Termin vorgestellt hat, der in der Praxis ja nicht vorkommt. Und das dritte ist natürlich dann der Haupttermin, ne, den es weiterhin geben soll, der dann nach den Regeln der ZPO durchgeführt wird, allerdings eben in geeigneten Fällen auch als Videokonferenz durchgeführt werden kann. Vielleicht noch ein Wort dazu, denn es gibt noch eine vierte Möglichkeit, nämlich den Zivilprozess ohne Termin. Der soll auch im regulären Zivilprozess künftig stattfinden, nicht nur in dem Erprobungsverfahren, über das wir eingangs gesprochen haben, sondern auch im regulären Termin, soll der Richter gleich zu Beginn des Verfahrens, also dort noch vor diesem 6-Wochen-Termin, soll er entscheiden, ob in dem Verfahren überhaupt ein Verhandlungstermin stattfinden muss oder ob sich das nicht für ein schriftliches Verfahren eignet. Das schriftliche Verfahren gibt es ja jetzt auch schon, wenn die Parteien zustimmen. Künftig soll das anders sein. Der Richter entscheidet, hier ist ein schriftliches Verfahren, also mit Nulltermin, wenn Sie so wollen, als vierter Terminsart ein Verfahren im schriftlichen Verfahren angezeigt. Und dann kann nur die Partei dagegen Einwände vorbringen, kann also sagen, nein, nein, also wir legen Wert auf mündliche Verhandlung, muss aber dann Gründe darlegen, warum sie Wert drauf legt. Also dass eben etwa der Kläger persönlich anwesend sein will oder aus welchen Gründen auch immer. Also man merkt schon, da ist Bewegung drin. Es ist genau das, was Sie sagten. Es gibt nicht mehr den Termin, sondern es gibt vom Nulltermin bis zum Haupttermin eine Palette sozusagen von Verhandlungsformen. Und deswegen bin ich so begeistert auch von diesen Vorschlägen, weil hier wirklich frischer Wind in den Zivilprozess reinkommt, der auch dringend nötig ist.
Frischer Wind ist sicherlich aus vielen Gründen eine gute Idee im Zivilprozess. Wir kommen da ja gleich auch noch ein bisschen auf die Empirie. Nur kurz, nur schriftliches Verfahren als Regel auch in die Entscheidungsgewalt des Gerichts zu legen, das gefällt natürlich vielen Anwälten als Vorstellung nicht, weil man einfach aus der Erfahrung als Prozessanwalt natürlich weiß, dass man in mündlicher Verhandlung, wenn auch oft erfolglos, aber doch wesentlich nochmal eine Möglichkeit hat, auch Überzeugungsarbeit zu leisten, die man in derselben Weise nicht hat, wenn die Sachen nur schriftlich gehen. Ja? Und vor allen Dingen, weil man dann meist in der mündlichen Verhandlung erstmalig mitkriegt, was das Gericht eigentlich vom Fall hält. Ja, also die Vorstellung, dass schriftlich entschieden wird und man sozusagen dem Gericht carte blanche gibt, bevor man irgendeine Ahnung hat, in welche Richtung das geht, die stößt, glaube ich, nicht nur bei mir auf erstmal ein gewisses Störgefühl. Ja.
Nun hört man allerdings aus Anwaltskreisen auch was anderes. Da heißt es, eines reinen Formaltermins muss ich durch die halbe Republik fahren, nur um dort persönlich also meinen Antrag zu stellen und vielleicht vom Richter noch zu hören, dass vorschlagen würde, einen Vergleich abzuschließen, der aber vorher schon ausgeschlossen ist. Also diese reinen Formaltermine, die werden Sie ja auch kennen, Herr Ding, die haben man im Auge, wenn man sagt, das braucht es doch nicht. Also das kann man auch schriftlich abwickeln und das mögen auch die Anwälte schon, wenn das die richtigen Fälle sind. Und das Zweite, dass Sie sagen, man will ja auch hofft herauszufinden, in welche Richtung das Gericht denkt, dafür soll ja dieser Organisationstermin dienen, ne? Dass man also ohne durch die halbe Republik zu reisen, durch eine kurze Videoschalte mit dem Richter mal erörtert, wohin geht denn dazu, wo sieht er noch Bedarf für zusätzliches Vorbringen und dergleichen mehr. Also ich glaube, das wird schon in der Gesamtheit ein stimmiges Konzept, weil man den Haupttermin, also die echte mündliche Präsenzverhandlung, auf die Fälle beschränkt, wo das A tatsächlich Sinn macht oder gar erforderlich ist und B auch durch vorbereitende Kontakte zwischen Anwälten und Gerichten schon die Grundlage dafür schafft, dass dann in dem Verhandlungstermin auch wirklich zum Schluss gekommen wird und nicht am Ende dann, weil erst rechtliche Hinweise gegeben werden, dann nochmal vertagt werden muss oder Schriftsatzfristen gewährt werden müssen, also dieses ganze Elend des Zivilprozesses sozusagen zum Tragen kommt. Ich glaube schon, dass das ein stimmiges Konzept ist und dass damit die Anwaltschaft auch gut bedient wird.
Sie haben vorhin kurz das Stichwort früher erster Termin gehabt. Und dann haben sie gesagt, das gibt's ja kaum. Da würde ich sagen, das gibt es kaum noch. Das hat sich nach meiner Beobachtung ganz schön geändert in den letzten. Und jetzt kommen wir gleich auf die Entwicklung der letzten, ja, 20 bis 30 Jahre. Ich meine mich jetzt zu erinnern, dass das jedenfalls in den 90er, wenn nicht auch noch in den Nullerjahren, durchaus bei manchen Gerichten die Regel war, der frühe erste Termin. Also, bekannt dafür war immer das Landgericht Düsseldorf, wo die Anwälte dann vor links und rechts Schlange standen, die Sammeltermine. Das gab es aber auch an anderen Gerichten. War das durchaus Usus und mittlerweile macht das kaum noch jemand. Wie kommt sowas eigentlich? Das Gesetz hat sich nicht geändert. Die Richter haben sich vielleicht geändert, weil einfach durch den Generationenwechsel, den es da auch gegeben hat. Aber ich frage mich dann, also wie kann das sein, dass bei gleichbleibenden gesetzlichen Bestimmungen die Praxis sich dann auf einmal so ändert?
Also der frühe erste Termin war ja in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts eingeführt worden mit der Vorstellung, dem eigentlichen Haupttermin im Zivilprozess einen Orientierungstermin vorzuschalten. Das war schon ein bisschen so die Idee des Organisationstermins, ne? Nur hatte man damals ja noch nicht die Möglichkeit, das als Videokonferenz formlos zu gestalten, sondern hat es dann als normalen Verhandlungstermin praktiziert, nur eben mit dem Vorzeichen, da soll jetzt noch nicht entschieden werden, sondern da werden erstmal die Vorbereitungen für den Haupttermin geschaffen. Und da die Praxis, es war damals gut gedacht, nur hat sich in der Praxis dann so der Eindruck entwickelt, ja, eigentlich wollen wir nicht zweimal verhandeln. Also die Anwälte jetzt einmal kommen zu lassen, aber dann zu sagen, und das ist jetzt nur der Vorbereitungstermin und in ein paar Monaten kommt dann der Haupttermin, an dem man sich wieder einarbeiten muss, das wurde als nicht sinnvoll erachtet. Und deswegen haben viele Richter versucht, den frühen ersten Termin zu einem, so habe ich das immer formuliert, späten einzigen Termin zu machen. Also den nicht, wie das damals gedacht war, sehr kurz nach der Klageeinreichung innerhalb von 3-4 Wochen oder so schon als Vorbereitungstermin zu gestalten, soll ich sagen, nee, wir termieren den lieber länger hinaus und schauen, dass wir dann in dem späten ersten Termin dann auch zum Ende kommen. Und dann gab es aber Richter oder Gerichte, die sagten, na ja, aber das Gesetz schreibt doch diesen frühen ersten Termin vor. Und dann hat das eben dazu geführt, dass man diesen Proforma gemacht hat mit diesem Durchlauftermin, den Sie erwähnt haben, in dem eigentlich gar nichts passiert ist, nur Anträge gestellt worden sind, also auch keine Vorbereitung, geschweige denn ein Ende des Rechtsstreits erfolgt ist. Und das war, also ich habe das so bezeichnet als Perversion des Zivilprozesses, weil das ja nun überhaupt keinen Sinn mehr macht. Mhm. Und da gab es unterschiedliche Gepflogenheiten von Gericht zu Gericht, von Richter zu Richter, von Bundesland zu Bundesland. In Bayern hat es das nie gegeben, diese Durchlauftermine. Von NRW weiß ich es auch, dass es die dort gab. Also da hat sich aus einem guten Konzept in der Praxis etwas entwickelt, was nicht mehr den Grundideen entsprochen hat. Und deswegen bin ich auch froh, dass man den frühen ersten Termin jetzt kappt, dass es ihn nicht mehr geben soll, sondern dass man ihn in diesen Organisationstermin ummünzt, wo klar ist, was dort geschehen soll. Und dass das kein formaler Verhandlungstermin mehr ist, sondern auf informellem Weg mit Videotechnik dann kommuniziert wird.
Muss ich eine Anekdote loswerden, dass ich vor vielen, vielen Jahren einmal, da gab es diese Sammeltermine noch, in Düsseldorf war das auch, in der Schlange wartend darauf, dass wir dran waren, mit dem Kollegen gegenüber schon den Vergleich vollständig ausgehandelt hatte, als wir vorne waren. Und dann ich völlig konsterniert war und der Kollege auch, als es dann hieß, ja, dafür müssten wir nochmal kommen. Dafür sei der Durchlauftermin nicht da. Das heißt, dafür musste ich dann noch ein zweites Mal nach Düsseldorf fliegen. Oder vielleicht haben wir es auch dann irgendwie außergerichtlich gemacht. Das habe ich nicht mehr in Erinnerung.
Nein, also das ist wunderschön, wie Sie das belegen. Das war ein Irrsinn, eine Fehlentwicklung. Und ich bin sehr froh, dass damit jetzt dann Schluss sein wird bald.
Aber es hatte halt schon den Vorteil jedenfalls, dass es den Gerichtern schon ein bisschen Motivation gab, in die Akte ein bisschen frühzeitiger zu gucken, als das heutzutage oft der Fall ist. Ja. Es schreibt so schön heute in der FAZ ist etwas über die Verwaltungsgerichte in Rheinland-Pfalz, das will ich sehr lobend erwähnt werden. Und dann, nicht ganz unproblematisch im Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit, sagt der Präsident des OVG, also was er doch kritisch beobachten würde, wäre, dass die Gerichte den Fristverlängerungsanträgen immer so großzügig stattgeben. Und das deckt sich aber mit einer Beobachtung, die ich auch mache, dass es heutzutage, also da ist das BEA super, weil man kriegt heutzutage postwendend immer die Fristverlängerungsanträge genehmigt. Und während ich mich als jüngerer Anwalt immer noch gelernt hatte, dass ich mir Mühe geben muss, den Fristverlängerungsantrag auch so zu begründen, dass ihm stattgegeben wird, ich heute den Eindruck habe, da kann man eigentlich reinschreiben, was man will, das läuft immer durch.
Also bei der ersten Verlängerung auf jeden Fall. Ne? Das hat der BGH ja auch so entschieden, dass die also praktisch ohne besondere Gründe zu gewähren ist. Bei der zweiten schaut es schon schlechter aus.
Ich spreche nicht von den Notfristen. Ich spreche von den, also diesen, also das ist ja, ja so, das ist das Ping-Pong, dass ja. Man den Schriftsatz bekommt und dann heißt es, nehmen Sie Stellung innerhalb von 4 Wochen. Dann schreibt man irgendwie zurück, man sei jetzt überlastet und braucht jetzt nochmal 6 Wochen. Man kann eigentlich, also das habe ich, ich habe es tatsächlich lange nicht mehr erlebt, weder auf meinen eigenen Fristverlängerungsanträgen noch der Gegenseite, dass in diesen sozusagen so Routine-Geschichten das nicht einfach so durchgelaufen ist. Und das trägt natürlich, das kann ich schon auch teilen, das trägt natürlich nicht zur Verfahrensbeschleunigung bei.
Ja, sehr richtig. Aber ist irgendwie auch wieder konsequent, Herr Herding, denn wenn der Termin sowieso erst im November 2026 ist, dann macht es wenig Sinn, den Anwalt also auf eine 2-Wochen-Frist festzunageln. Das weiß der Richter natürlich auch und deswegen ist er da großzügig. Aber darum muss ja was anderes geschehen. Der Zivilprozess muss insgesamt Tempo bekommen, muss zügiger vorangebracht werden. Und da kann es durchaus passieren, dass dann in dem Organisationstermin tatsächlich gesagt wird, also mündliche Verhandlung ist aber in 5 Wochen und letzter Gelegenheit noch vorbereitende Schriftsätze einzureichen ist in 3 Wochen. Und da gibt es dann auch keine Fristverlängerung mehr, sondern es ist ein verbindlicher Verfahrenskalender. Beim Commercial Court haben wir ja das schon, diese Vereinbarung, wie es dort heißt, die in dem Organisationstermin zum Verfahrensablauf getroffen wird und die dann auch verbindlich ist.
Noch eine vergleichende Beobachtung, so aus wie war es vor 20 Jahren und wie ist es heute, würde mich auch mal interessieren, was Sie dazu sagen. Auch 20 Jahre zurück, man kommt zum Gericht und dann ist irgendwie von 9 Uhr morgens bis 15 Uhr so im Halbstundentakt und zum Teil noch enger, aber das waren dann die frühen ersten, über die wir schon gesprochen haben, ist da also durchterminiert. Heute komme ich zu Gericht und es ist eher die Ausnahme, dass da mehr als zwei Termine an einem Tag stehen. Ich frage mich immer, warum.
Das führe ich auch auf einen Mangel zurück des jetzigen Systems. Im Moment ist ja so, nach der geltenden ZBO, dass der Vorsitzende einen schon mit der Zustellung der Klage einen Termin bestimmen muss. Gut, wenn er schriftliches Vorverfahren macht, dann erst, wenn die Verteidigungsanzeige da ist, aber jedenfalls schon ganz früh, wenn er noch gar nicht auch wissen kann, wie tief einzusteigen sein wird, wie sich der Beklagte oder der Kläger einlassen wird im weiteren Verfahren, ob eine Beweisaufnahme nötig wird oder was auch immer. Er muss einen Termin bestimmen. Und dann nimmt er natürlich den Termin her, der in seinem Kalender als nächster frei ist. Ne? Und es ist oft bei den Richtern, denn die haben ja eine ganze Latte von Prozessen gleichzeitig laufen, ist das dann ein Termin, der erst in einem halben Jahr oder im Dreivierteljahr oder noch später stattfindet. Den setzt er also in seinen Terminkalender ein. Dann kommt aber bald der erste Verlegungsantrag des Klägervertreters. Gerade an dem Tag geht es überhaupt nicht. Dann wird ein neuer Termin bestimmt, aber das hat der alte aufgehoben. Neuer Termin bestimmt, der noch weiter hinausgelegt wird. Also mit anderen Worten, es wird durch diese ungeplante, vorsorgliche Terminierung wird auch Raumkapazität gebunden. Das ist der Grund, warum die Gerichtsgebäude oft so leer und verlassen wirken. Da ist überall voll terminiert worden, aber die Termine haben da nicht stattgefunden und die kann man auch nicht später wieder füllen. Und deswegen finde ich das so toll, dass es jetzt diesen Organisationstermin gegeben wird, wo eben nicht blind terminiert wird sozusagen, sondern erst nach einer Abklärung mit den Parteivertretern, wann soll überhaupt mündlich verhandelt werden, brauchen wir eine Beweisaufnahme, wann soll verhandelt werden, soll der Kläger persönlich geladen werden und dergleichen mehr. Aber da werden eben wird Klarheit geschaffen, auch für das Zeit- und Raummanagement. Also das ist der Grund, warum auch die Prozesse so lange dauern, weil die Termine so auf Verdacht hin bestimmt werden und immer wieder verschoben werden müssen. Dadurch gibt es dann Leerstände in den Räumen und zeitliche Verzögerungen.
Das deckt sich nicht ganz eins zu eins mit meinen Beobachtungen und Erfahrungen. Ich habe Verfahren und gar nicht selten, wo schon ein Jahr lang hin und her geschrieben wird, ist aber noch gar kein Termin, bis es überhaupt mal ein Termin anberaumt wird. Es gibt auch Verfahren, das ist vor allen Dingen in der Berufung, bei den OLGs, der Fall, wo die Berufung beantwortet wird mit einem Standard-Textbaustein, man sei jetzt mit Verfahren aus 22 und 23 befasst, deswegen werde es noch länger dauern, bis überhaupt ein Termin anberaumt wird.
Also das ist ein nicht ZBO-konformes Vorgehen und Verfahren. Der Termin ist frühzeitig zu bestimmen, nicht wie künftig, also schon innerhalb 6 Wochen, aber entweder schon mit der Klagezustellung oder im schriftlichen Vorverfahren nach dem ersten Schriftsatzaustausch. Das ist also eine grobe Fehlbehandlung, wenn das schriftliche Vorverfahren praktisch dazu benutzt wird, in ein rein schriftliches Verfahren überzugehen und überhaupt keinen Termin zu bestimmen. Das ist fehlerhaft, Herr Erding, da kann man gar nicht anders dazu sagen. Das dürfte es nicht geben, eine solche Verfahrensweise, wie Sie sie gerade geschildert haben. Aber das ist einer der Gründe, warum Zivilprozesse oft so unverhältnismäßig lange dauern, weil eben nicht von vornherein auf den Termin hingearbeitet, sondern nur hin und her geschrieben wird. Mich hat gestern ein Anwalt angerufen und gesagt, also er ist jetzt am Verzweifeln. Er ist am Verzweifeln. Er hat einen Bauprozess, der jetzt 28 Jahre in der ersten Instanz hängt. Er hat schon natürlich Verzögerungsrüge erhoben. Darauf ist nichts passiert. Also das sind Dinge, da kann man sich auch als ehemaliger Richter nur schämen, muss man wirklich sagen, für derartige Vorkommnisse. Die darf es nicht geben. Leider gibt es die. Noch.
Fälle, das ist auch meine Beobachtung. Sie sagen gerade, das sieht die ZBO eigentlich gar nicht vor, aber das ist dann schon ein häufiger Verstoß gegen die Regeln der ZBO, kann ich Ihnen sagen. Einen anderen, das habe ich ja kürzlich mich auch nicht bei allen beliebt gemacht, was ich das im NJW-Editorial mal geschrieben habe. Es gibt einen zunehmend laxen Umgang mit den 3-Wochen-Fristen. Also dass nach 3 Wochen dann der Verkündungstermin stattfinden muss, wenn es kein Stuhlurteil ist. Da erleben wir das also jetzt zum Teil reihenweise, dass die dann immer, also zum Teil einfach nur aus dienstlichen Gründen, an Hohlheit nicht zu überbietende Floskel, die ZPO mit Sicherheit nicht vorsieht, dann zum Teil mehrfach dann auch weiträumig verschoben werden. Da meine ich immer, dass man mal ein bisschen genauer genommen hat mit den Regeln, was die ZPO so vorsieht, als das vielleicht in den heutigen Zeiten so der Fall ist. Was natürlich die Frage aufwirft, kriegt man das jetzt nur, indem man neue Regeln schafft, in den Griff?
Also zunächst mal, ob sich das sehr verändert hat in letzter Zeit, das kann ich nicht mehr beurteilen. Bin ja leider nicht mehr in der Praxis tätig oder auch Gott sei Dank. Aber meine Wahrnehmung geht auch dahin, dass viele Richterinnen und Richter das mit den Fristen nicht ernst nehmen, sondern ja, betriebliche Gründe, dienstliche Gründe, so wie bei der Bundesbahn auch, ne, bei der Eisenbahn, die ECE-Verspätung, die Gründe, die dafür immer geliefert werden von der.
Das ist aber ein ganz böser Vergleich mit der Deutschen Bahn. Ja.
Betriebliche Gründe, was ist das? Also das mag schon sein, dass man hier auch heute laxer umgeht, vielleicht auch, und das wird jetzt zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen, unter dem Druck der Arbeitslast, weil man eben viele wirklich sehr belastende Verfahren auf dem Tisch hat und es dann einfach nicht schafft, auch noch das laufende Geschäft entsprechend fristgemäß zu betreiben. Wobei man natürlich wieder fragen muss, warum liegen so viele Rückstände da, weil eben oft nicht richtig strukturiert wurde. Aber so ist die Situation einfach. Und ich hoffe ja wirklich, und Sie merken schon, ich komme eigentlich immer wieder in dieselbe Rille. Ich hoffe wirklich, dass mit den Reformvorhaben, die jetzt angestoßen sind, nicht mehr nur Luftschlösser, sondern konkrete Formen annehmen, dass mit diesen Reformvorhaben dann das auch besser wird, dass die Richter mit den laufenden Geschäften zügiger, schneller fertig werden und damit dann auch die eigenen Fristen besser einhalten können.
Herr Greger, mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage noch, die mich interessiert. Wie kann man denn eigentlich damit umgehen? Also ein Verzögerungselement ist der Dezernentenwechsel. Also hat man regelmäßig und das ist schrecklich, wenn man das erlebt. Ich habe Prozesse gehabt mit mehreren Wechseln und dann fängt das immer wieder ganz von vorne alles an. Was kann man denn da eigentlich machen?
Also, was heißt ein Mann? Also der Anwalt kann sich ja nichts machen, ne, wenn Sie jetzt von sich.
Nein, so meinte ich das nicht. Nein, aber
die Justiz könnte etwas machen, indem sie eben eine andere Personalpolitik betreibt. Und das wird auch schon thematisiert. Es kann gut sein, dass in der Richtung dann auch etwas geschieht. Hängt zusammen auch mit dem Prinzip der Spezialisierung. Also wir brauchen Richter, die auch in der Materie, in der sie tätig sind, drin sind. Und das hängt ja zusammen mit dem Verbleib in einem bestimmten Referat. Also das ist inzwischen Thema. Es gibt da eben zwei verschiedene Linien oder Tendenzen in der Personalpolitik. Die eine, die geht dahin, dass man sagt, ein Richter darf sich nicht auf einem Stuhl festsetzen, sondern er muss möglichst viele Stufen durchlaufen, möglichst viele Seiten des Richterberufs kennenlernen, bevor er sich nach oben arbeitet. Und es gibt andere eben, die mehr auf dem Spezialisierungstrend sind. Da wird man Kompromisse schließen müssen, man wird sagen müssen, dass gerade am Beginn der Laufbahn es vielleicht wirklich gut ist, Richter mal im Strafrecht, mal im Zivilrecht und mal im Familienrecht einzusetzen. Aber nach relativ kurzer Zeit und als Grundprinzip muss dann schon der längere Verbleib und die Konsolidierung in der Personalverwendung eintreten. Ist leicht gesagt, wird mir jetzt jeder Präsident, der vielleicht zuhört, sagen, wie soll ich das machen, wenn ständig Teilzeitstellen zu besetzen sind, wenn Leute in Elternzeit gehen. Ich muss doch schauen, wie ich die Stellen besetzen kann. Dann bin ich an bestimmte Vorgaben gebunden. Manche Stellen dürfen nicht mit Proberichtern besetzt werden. Manche müssen schon mit mindestens ein Jahr tätigen Richtern besetzt werden. Also das ist ein Puzzlespiel, dass die Präsidien da auch vollziehen müssen, das verstehe ich voll und ganz. Aber ich denke auch, man kann da schon etwas mehr darauf achten, dass nicht zu viel Unruhe in den Personaleinsatz kommt. Denn darin sehe ich auch einen wichtigen Grund, einen maßgeblichen Grund für die zu lange Verfahrensdauer.
Herr Greger, wir hätten sicherlich noch viel zu besprechen, aber leider etwas begrenzte Zeit und setzen vielleicht mal an anderer Stelle dieses Gespräch fort. Ich darf Ihnen ganz herzlich für heute danken.
Ebenso, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Hadding.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.